Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von DODA. ChatGPT. Dieser Begriff war im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz zuletzt immer wieder zu hören und auch in Unternehmen wird die Technologie beliebter. Aber was genau versteht man überhaupt unter ChatGPT und was ist bei der Umsetzung von KI-Projekten überhaupt zu beachten? Darüber spreche ich heute einerseits mit der Co-Leiterin der DODA Digital Industries Group und auf IP, IT und Datenschutz spezialisierten Anwältin Alexandra Czarnau. Hallo.
Hallo Jacqueline.
Und andererseits Christian Casari, Head of Sales Artificial Intelligence bei OneTech AG, dem Spezialisten für digitale Transformation und Managed IT-Services für geschäftskritische Prozesse. Hallo Christian.
Hallo Jacqueline.
Ein wahnsinnig spannendes Thema, über das wir heute sprechen. Aber klären wir zu Beginn mal die Basics. Was genau ist denn überhaupt ChatGPT?
Ja, ChatGPT ist ein GPT-Model. GPT steht für Generative Pre-trained Transformer. Generative heißt, ich generiere etwas, ich schaffe etwas. Pre-trained heißt, ich bin schon trainiert, das heißt, ich bin quasi fertig und Transformer ist die Art des Algorithmus, so heißt er einfach. Das heißt, GPT ist nichts, was OpenAI erfunden hat, das ist quasi eine sehr unkreative Bezeichnung eines Produktes. Man hört auch hin und wieder LLMs oder Large Language Models und das ist alles das Gleiche. Das heißt, GPT ist gleich LLM ist gleich Large Language Models.
Und wenn solche Modelle nun verwendet werden, was sind aus deiner praktischen Perspektive die Risiken dabei?
Da gibt es einige, ich kann das in zwei quasi Sektionen unterteilen. Und das eine ist die falsche Nutzung der Technologie. Am besten man erklärt das anhand einer Geschichte. Da gab es vor kurzem eine Reportage in den New York Times. Da war ein Anwalt, der heißt Stephen A. Swartz, der hat eine Fluggesellschaft verklagt. Und zwar ist das ein typischer Case, den eigentlich wahrscheinlich nur amerikanische Anwälte nehmen, nämlich dass ein Servierwagen einen Gast am Knie duschiert hat und deswegen hat er das verklagt. Der hat dann noch einen Schriftsatz aufgesetzt und da waren, glaube ich, 8 Gerichtsurteile mit relevanten Urteilen, die eben so ähnlich waren und eben positiv abgehandelt wurden, drinnen. Und diese Schriftsätze hatten den Kläger, das Gericht, die Aktennummer, also alle Informationen, die man sich wünschen kann. Blöderweise haben die Verteidiger bzw. der Richter keiner dieser Fälle finden können. Das heißt, der Herr Schwarz hat dann irgendwann zugeben müssen, ja, er hat ChatGPT für die Recherche verwendet. Obwohl der Herr Schwarz ChatGPT gefragt hat, stimmt das? Der hat echt gefragt, sind diese Informationen korrekt? Und natürlich hat ChatGPT gesagt, ja, diese Sachen sind korrekt. Leider gab es sie nicht. Der Herr Schwarz hat dann im Endeffekt eine eidesstattliche Erklärung abgeben müssen, dass er nie wieder ein KI-Tool verwendet für die Recherche und musste auch noch ein Bußgeld zahlen von 5.000 US-Dollar. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist der Herr Swartz gewesen, das war jetzt nicht die hellste Kerze im Kuchen, aber ich glaube, es gibt viele, viele Mr. Swartz.
Das heißt, ChatGPT ist keinesfalls ein Recherchetool. Warum eigentlich?
Ja, gute Frage. Ich habe vorher schon gesagt, Generative Pre-trained, das heißt, es generiert etwas, das heißt, recherchiert nicht, sondern es schreibt das, was am realistischsten klingt. Das macht ein GPT-Modell. Außerdem hat es einen Wissensstand aus dem Internet vom Jahr 2021. Man muss sich das mal kurz vor dem geistigen Auge Revue passieren lassen. Da gab es noch keinen Ukraine-Krieg und der beschäftigt uns doch durchaus. Das heißt, da war die Welt noch eine andere. Die Informationen sind also veraltet. Ich kann außerdem kein internes Wissen verwenden. Und die Informationen können natürlich falsch sein, wie man vorher gesehen hat im Beispiel. Der Fachbegriff dafür ist eben halluzinieren.
Was natürlich suboptimal ist. Und was ist der zweite Teil, von dem du gesprochen hast?
Ja, die zweite Gefahr ist so ein bisschen der Datenschutz. Und hier muss man wissen, dass generell alle Eingaben von ChatGPT als Trainingsdaten verwendet werden. Gibt es wieder ein Beispiel der Firma Samsung. Da haben Mitarbeiter, und zwar hochdotierte Mitarbeiter, ihren Computercode von Android, der war streng vertraulich, IP von Samsung, mit ChatGPT dokumentieren lassen. Was heißt dokumentieren lassen? Also wenn man codet, wenn man ein Programm schreibt, dann macht man das meistens in einem durch und nachher muss man quasi das Ganze dokumentieren, um es wieder nachvollziehbar für andere zu machen. Diese Entwickler haben das eben verwendet, das hat auch super funktioniert. Das Problem war nur, die ganze IP von Samsung war dann bei ChatGPT, wurde als Trainingsdaten verwendet und alle hatten Zugriff darauf. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Da fällt mir gerade ein, dass ChatGPT eben auch oft beim Programmieren verwendet wird, also zum Coden. Das heißt, man hat eine Problemstellung und sagt, ich möchte ein Programm haben in der Programmiersprache, zum Beispiel Python, und fragt ChatGPT, dass es das tut. Das funktioniert auch gar nicht schlecht. Das Problem dabei ist, gar nicht schlecht ist nicht perfekt. Das heißt, es ist nicht immer so, dass es dann auch nachher funktioniert. Plus, oft werden hier Programmbibliotheken verwendet. Programmbibliotheken sind eben, ich muss nicht alles von Null weg programmieren. Das heißt, es gibt so Code-Bausteine, die ich da verwenden kann. Auf die referenziere ich, die lade ich dann dazu und somit kann ich sie verwenden. Und ChatGPT erfindet da einfach Programmbibliotheken, die es gar nicht gibt. Das haben Hacker herausgefunden. Die haben dann diese nicht existierenden Bibliotheken existent gemacht und haben Malware-Packages hineingepackt, also sprich Schadsoftware. Das heißt, wenn man dann so etwas programmiert, hat man gleich Schadsoftware in der eigenen Software und das ist natürlich alles andere als gut. Um jetzt wieder kurz zum Datenschutz zurückzukehren, also es gibt ja seit, glaube ich, dem 11. September den Patriot Act für amerikanische Unternehmen. Und seit 2018 gibt es den Cloud Act. Und Cloud steht hier nicht für Wolke, sondern es steht für Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Und das hat enorme Auswirkungen auf die IT. Die meisten wissen das gar nicht. Der Cloud Act handelt um die Handhabung der Daten, also wie die Daten bewegt werden, also auch die nicht physisch in den USA gespeichert werden, also auch die von US-Unternehmen verwaltet werden. Das Problem ist nur, jede große Cloud, denken wir an die AWS Cloud, also vom Amazon, denken wir an Microsoft, an Azure etc., das sind alles amerikanische Unternehmen. Das heißt, es ist möglich, ohne vorherigen richterlichen Beschluss, wegen wirtschaftlichen Interessen, dass man diese Informationen US-Behörden preisgeben muss als amerikanisches Unternehmen. Und das ist schon ein harter Knochen, würde ich mal sagen.
Ja, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Alexandra, kannst du uns einen Überblick über die rechtlichen Risiken geben?
Ja, der Datenschutz steht zweifelsohne im Mittelpunkt. Abseits von der Datenübermittlungsthematik stellen sich unterschiedliche datenschutzrechtliche Fragen. Was ist denn meine Rechtsgrundlage, wenn ich personenbezogene Daten in den unterschiedlichsten Szenarien verarbeite, sei es im Trainingspool oder als Inputdaten? Wieso darf ich das überhaupt? Also in der Praxis kommen mehrere Rechtsgrundlagen in Frage. Zum Beispiel die Einwilligung oder die überwiegenden berechtigten Interessen. Das ist eins der beliebtesten Rechtsgrundlagen unternehmerseitig. Abseits vom Datenschutz stellt sich bei der Verarbeitung von Trainingsdaten aus unternehmerischer Perspektive die Frage, was verwende ich denn eigentlich? Reichen mir meine eigenen Daten aus oder brauche ich zusätzliche? Stellt sich auch die Frage, ob denn nicht in irgendeiner Art und Weise Gefahr besteht in einem Unternehmen, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden. Das ist dann der Fall, wenn Nutzer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse mal in das System einspeisen und gewisse Prompts verfassen und diese Informationen dann in den Trainingspool landen. Dann besteht natürlich die Gefahr, dass es bei einem anderen Nutzer sozusagen am anderen Ende wieder herauskommt. Ja, so viel zum Thema Input und Trainingsdaten. Was ist eigentlich mit dem Output? Wer darf den Output eigentlich verwenden? Ob ich dann tatsächlich Urheber dieser Resultate bin oder nicht, das ist eine Frage, die man sich im Einzelfall ansehen muss.
Also doch einige Punkte, an die gedacht werden muss. Wie kann man ChatGPT denn sicher nutzen?
Ja, also es gibt natürlich Alternativen zum ChatGPT. Vielleicht vorausgesagt, es gibt die Einstellung, dass man ChatGPT nutzt, ohne dass die Daten für Trainingszwecke benutzt werden. Das ist allerdings noch nicht sehr lange. Es ist auch nicht ganz trivial, das zu finden, aber wenn man es sich kurz ansieht, schafft man das. Es werden aber trotzdem alle Daten 30 Tage in der Cloud gespeichert. Also ich würde auf keinen Fall interne sowie sensible oder personenbezogene Daten auf ChatGPT verarbeiten. Ich kann aber unkritische Informationen wie Denkanstöße, eine Geburtstagskarte für einen Kollegen etc. natürlich bitte anonymisiert, die kann ich durchaus mit ChatGPT machen oder ich kann etwas gliedern, wenn es nicht businesskritisch ist. Jetzt ist aber der große Hebel oder der Competitive Advantage, der Wettbewerbsvorteil, ist eigentlich dabei, wenn ich interne Daten verwende. Und die würde ich mit ChatGPT nicht verwenden. Das heißt, es gibt eine Alternative. Und zwar arbeiten wir hier mit dem einzigen europäischen Anbieter von GPT-Modellen, namentlich Aleph Alpha. Wie gesagt, einziger europäischer Anbieter. Er hat ein eigenes Datacenter in Bayern. Dort werden die Aufträge verarbeitet. Das heißt, die Daten verlassen, wenn man in Deutschland hat, ist nicht einmal Deutschland oder zumindest nicht einmal die EU. Daher absolut DSGVO-konform. Die Daten werden per Default, also per Standardeinstellung, nicht als Trainingsdaten verwendet. Und die Daten werden auch nicht gespeichert. Wie gesagt, ChatGPT 30 Tage, dort werden sie gar nicht gespeichert. Man kann das entweder in der Cloud benutzen, also lizenzieren, oder man kann es auch lokal deployen, das heißt On-Premise betreiben. Wem diese Daten nichts sagen, also On-Premise und deployen, das heißt einfach, ich baue meine eigene Hardware auf und kann diesen Service dann am eigenen Computer betreiben. Das heißt, ich habe komplett das ist komplett in meiner Sphäre. Alle Pfeiffer hat immer schon den Fokus auf Forschung und professionelle Anwendungen gelegt und hat somit auch einen Technologievorsprung erwirkt, und zwar mit dem AdMan-Algorithmus, der für Erklärbarkeit steht. Das heißt, das ist das einzige GPT-Modell, wo ich wirklich sagen kann, warum gibt er diese Antwort? Wir haben vorher gelernt, manchmal halluziniert das Ganze, damit kann ich das Halluzinieren de facto ausschalten, indem ich eben smarte Prompts schreibe, das würden dann wir machen als OnTech AG. Und dann habe ich keine Gefahr, dass das irgendetwas erzählt und es gerade im Anwendungsfall, im Behördenanwendungsfall oder wenn ich ein Unternehmen bin etc. extrem wichtig. Ja, und übrigens war gerade im Handelsblatt war eine Nachricht, dass ein Invest von 100 Millionen Euro quasi bereit für die Unterschrift ist für Aleph Alpha, und zwar von den Firmen Intel, Nvidia und SAP. Sind drei Tech-Giganten, SAP ist deutsch, die anderen sind zwar aus Amerika, aber Nvidia ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, weil das die einzigen sind, die aktuell die Grafikkarten machen, die für diese Large Language Models oder GPT-Modelle notwendig sind, dass die überhaupt betrieben werden können, ist der einzige Anbieter, der das macht. Das heißt, wenn der da investiert, wird das wahrscheinlich einen Grund haben.
Und was sind deine Tipps für die rechtliche Umsetzung, Alexandra?
Wenn ich das kurz zusammenfasse, sind das für mich jedenfalls 5 Punkte, die jeder auf der Agenda haben sollte. Erstens nämlich die Durchführung eines AI Impact Assessments und das mit Schwerpunkten zu rechtlichen, technischen und ethischen Aspekten. Technisch und ethische Aspekte, die zu beurteilen sind, dazu gibt es derzeit noch keine harten rechtlichen Verpflichtungen, das wird aber mit dem AI-Act-Entwurf kommen. Das bringt mich auch schon zu To-Do Nummer 2, nämlich jetzt schon proaktiv die Maßnahmen nach dem aktuellen AI-Act-Entwurf umzusetzen. Wieso? Wenn das mal alles in Kraft ist und man hat schon seine Systeme am Laufen, tut man sich im Nachhinein erfahrungsgemäß sehr schwer, alles nachzuvollziehen, was man implementiert hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel schon mit der Dokumentation beginnt, das System laufend challenged, wo es noch keine harte rechtliche Verpflichtung gibt, dann ist man sehr gut unterwegs, am Stichtag des Inkrafttretens dann auch compliant zu sein. Punkt Nummer 3, KI-Guidelines im Unternehmen erstellen und zu kommunizieren. Man muss natürlich da auch die Awareness intern schaffen, was darf ich denn überhaupt nutzen, wie muss ich diese Tools nutzen. Punkt Nummer 4, Schulungen und Awareness-Schaffung. Wir dürfen nicht vergessen, KI ist im Endeffekt für viele im beruflichen Alltag eine neue Medienkompetenz, die sie sich anlernen müssen. Und Punkt Nummer 5, wenn ich jetzt zum Beispiel Daten zukaufe oder Tools von Anbietern, dann muss ich mich natürlich vertraglich auch absichern. Die neue Technologie bringt auch einen frischen Wind auch in die IT-Vertragsgestaltung. Da muss ich Gewährleistung, Haftung und diese Themen einfach neu denken und meine Position auch vertraglich bestmöglich absichern.
Und wenn man diese Punkte nun auch beachtet, was ist denn deine Einschätzung, Christian? Sollten ChatGPT-Modelle verwendet werden?
Ja, also ich glaube, man soll sie verwenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Beziehungsweise, also man hört ja hin und wieder in der Politik, die Büchse der Pandora wird geöffnet. Also meiner Meinung nach ist die offen. Die geht auch nicht mehr zu. Und deswegen sollte man es auch verwenden. Wichtig ist aber, wie wir es verwenden. Auch vielleicht kurz, warum soll man es überhaupt verwenden? Weil es kann unsere Arbeit einfach extrem beschleunigen und stark erleichtern. Ich glaube, viele Menschen sind einfach nervös, weil sie es erstens nicht verstehen und das zu Recht. Das ist ein bisschen eine Blackbox, und weil es eine sehr disruptive Wirkung auf unsere Arbeit hat. Und zwar erstmalig in der Geschichte auf White-Collar-Arbeiter, also sprich auf Angestellte, und nicht auf Arbeiter an dem Sinn, weil bei Arbeitern waren wir es gewohnt, es kommen neue Maschinen, es kommen Roboter etc. und die werden dann halt produktiver und man braucht weniger Arbeiter. Jetzt ist das erste Mal eben bei Angestellten der Fall. Und ich nehme mal an, die meisten, die diesen Podcast hören, sind Angestellte, also jetzt geht es um uns. Das ist natürlich etwas, was uns nervös macht, das verstehe ich. Aber Goldman Sachs hat eine Studie herausgebracht, die besagt, dass KI in den nächsten 10 Jahren Produktivitätsgewinne gerechnet am globalen Bruttosozialprodukt um 7% steigen werden. 7%, das ist wirklich sehr viel. Bei all den Gefahren, ich glaube, der Nutzen ist extrem hoch und wir haben keine andere Wahl mehr. Wie gesagt, die Büchse ist offen, das ist vorbei. Das heißt, ich glaube, wir müssen damit gut umgehen und zwar datenschutzkonform und sicher und damit einfach mit ein bisschen Hirn und mit den richtigen Anbietern ist das durchaus möglich.
Vielen Dank für eure Einschätzungen.
Sehr gerne. Ich darf an dieser Stelle auch noch einen kurzen Hinweis mitgeben, nämlich zu den brandaktuellen KI-Entwicklungen und Use Cases richten wir auch heuer gemeinsam mit Women in AI Austria den AI Summit aus. Da werden sehr anerkannte Innovatoren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung Impulsvorträge halten. Halten Sie sich daher jetzt schon mal den 21. September sicherheitshalber frei und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer.
Ja, auf das Event freue ich mich auch schon. Wir sind ja auch Teil dieses Events und jede KI-Veranstaltung und ich glaube, jedes Learning, was man über KI haben kann, ist mittlerweile sehr, sehr viel wert, weil wie gesagt, es ist gekommen, um zu bleiben und deswegen besser damit auseinandersetzen und es zu verstehen.